Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Schule, Arbeit, Zukunft, Träume. Corona wirbelt gerade in der Krise Pläne durcheinander. Und viele Schulabgängerinnen und Schulabgänger bangen um sicher geglaubte Ausbildungsplätze. Fest steht, die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt. Milad Simcek hat einen jungen Mann getroffen, der gerade auf Jobsuche ist.
Ich habe 9 Bewerbungen als Pflegefachkraft rausgeschickt. Dann habe ich 2 Bewerbungen an die Bundeswehr rausgeschickt. Und dann habe ich noch eine Bewerbung nach Helgoland verschickt als Haustechniker. Das war dann nochmal was ganz anderes, aber da hat es mich eher interessiert aufgrund der Insel.
Carlo Dahmer, 18 Jahre alt, 1,90 Meter groß, schlank, blond, sitzt mit seinem Handy am Küchentisch im Kölner Süden und checkt seine Mails.
Ich habe heute eine E-Mail bekommen. Darin geht es darum, dass halt aufgrund von Covid-19 kein Vorstellungsgespräch stattfinden kann vor Ort. Und deshalb laden die mich halt zu einem Online-Vorstellungsgespräch per Webcam ein. Und das soll genau zu der Zeit stattfinden, wie das originale Vorstellungsgespräch halt auch stattgefunden hätte.
Carlo hat im Sommer seinen Realabschluss geschafft. Und nun ist der 18-Jährige auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz.
Ich habe mich auch bei der Uniklinik Köln beworben und bei den Zelitinnen. Das ist ein Verband aus mehreren Seniorenhäusern und Krankenhäusern. Da habe ich mich auch beworben als Pflegefachkraft. Und das fand ich halt auch ziemlich ansprechend, weil das auch so ein sicherer Job ist. Und da habe ich auch Vorstellungsgespräche.
Carlo bewirbt sich jetzt seit 6 Monaten und hat das Gefühl, in der Bewerbungsphase festzustecken. Unterstützung bei der Berufsorientierung habe ihm gefehlt. Die Schulen waren dicht, Jobmessen ausgefallen, Praktika in Betrieben oder Speeddatings von Bewerbern und Unternehmen gab es nicht. Carlo hat sich im Internet umgeschaut.
Ich habe einfach überlegt, wo man halt gut Geld verdienen könnte in der Zukunft. Und was mich auch interessiert, und dann bin ich halt als erstes auf den Beruf des Pflegefachkraft gestoßen, halt auch aufgrund von Corona. Dann später bin ich dann auf die Bundeswehr gestoßen, weil die halt auch einen YouTube-Kanal hat, wo die sowas aufklären.
Wie stehen seine Chancen auf dem Ausbildungsplatz zur Pflegefachkraft? Bald wird er ein Vorstellungsgespräch haben. Und Pflegekräfte werden ja eigentlich dringend gesucht. Anders in den besonders von Corona gebeutelten Branchen wie der Gastronomie oder auch der Reise- und Hotelbranche. Hier gibt es derzeit kaum Ausbildungsmöglichkeiten. Sebastian Riesner von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten.
Da ist eine hohe Verunsicherung da, hohe Angst davor, dass die Ausbildung überhaupt fortgesetzt werden kann. Teilweise auch mit Drohung aus den Betrieben, dass die Ausbildungsverhältnisse gekündigt werden müssen. Und da kriegen wir von Woche zu Woche mehr Anfragen in dieser Richtung.
Die Unternehmen kämpfen um ihre Existenz und zögern, neue Azubis unter Vertrag zu nehmen. Die Bundesregierung hat einen Rettungsschirm für den Nachwuchs von bis zu 3.000 Euro pro Auszubildenden für kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern beschlossen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil appelliert an die Betriebe.
Wir müssen alles tun, um einen Corona-Jahrgang zu vermeiden. Denn die Azubis von heute sind ja auch die Fachkräfte von morgen. Und deshalb setzen wir ein klares Signal, nicht nur um jungen Leuten eine Chance zu geben, sondern Corona wird irgendwann als Wirtschaftskrise auch mal vorbei sein. Und dann dürfen wir nicht über Fachkräftemangel jammern. Und deshalb muss jetzt ausgebildet werden. Alles andere wäre volkswirtschaftlich und für viele Unternehmen auch betriebswirtschaftlich nicht vernünftig.
Offiziell beginnt ein neues Ausbildungsjahr am 1. August. In diesem Jahr ist alles anders. Der Start der neuen Azubis verschiebt sich um bis zu 2 Monaten nach hinten. In einer bundesweiten Umfrage vom Zentralverband des Deutschen Handwerks gibt jedes 4. Unternehmen an, zu überlegen, weniger Auszubildende einzustellen.
Wenn es zu diesem erwartbaren Einbruch der Ausbildungszahlen kommt, ist das ein massiver Schaden für die deutsche Volkswirtschaft.
Befürchtet Stefan Sell, Professor der Volkswirtschaft und Arbeitsmarktexperte an der Hochschule Koblenz.
Hier geht es ja um Entscheidungen, dass heute Leute dann eingestellt werden, die 3 Jahre eine Ausbildung machen und die danach als Fachkräfte zur Verfügung stehen. Wenn wirklich zum Beispiel jede 4. Ausbildungsstelle im Handwerk nicht besetzt wird, dann wird das natürlich Folgeschäden über die nächsten 10, 20, 30 Jahre haben.
Lampenfieber im Kölner Süden. Der 18-jährige Carlo Dahmer steht gerade vor seinem Online-Vorstellungsgespräch für den Ausbildungsplatz zur Pflegefachkraft an der Universitätsklinik Köln. Doch dann die kurzfristige Absage. Der Termin wird verschoben. Auf wann, weiß Carlo nicht.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, aber aufgrund von Corona müssen halt Maßnahmen getroffen werden. und deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger, an Vorstellungsgesprächen teilzunehmen.
Deutschlandweit gibt es dieses Jahr 450.000 Ausbildungsplätze. Das sind 43.000 weniger als im Vorjahr. Aktuell sind von den Lehrstellen noch 200.000 unbesetzt. 180.000 Bewerberinnen und Bewerber sind wie Carlo Dahmer auf der Suche. Eigentlich gute Voraussetzungen, könnte man meinen. Achim Derks vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag macht Mut zur Initiative und rät den jungen Leuten, entschlossen zu bleiben.
In jedem Fall gilt für die jungen Leute, den Kontakt zu den Unternehmen zu suchen, nicht abzuwarten, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Denn via Telefon und E-Mail erreicht man mancherorts jetzt vielleicht auch eher jemanden als in normalen Zeiten.
Carlo jobbt jetzt erstmal auf 450-Euro-Basis in einem Supermarkt. Er wird dranbleiben. Nur ein unbezahltes Praktikum will er nicht machen.
Dann würde ich weiter arbeiten gehen, wie ich es jetzt auch mache. Und mir nebenbei halt einen Ausbildungsplatz für August 2021 suchen. Aber ein Praktikum würde ich nicht machen. Weil momentan ich mich nicht darin sehen kann, zu arbeiten, ohne dafür bezahlt zu werden.
Der Westen, das sagt man ja so, finanziert den Osten. Im letzten Jahr ist der Solidarpakt II ausgelaufen und damit wurde symbolisch auch die konkrete Aufbauhilfe für Ostdeutschland beendet. Doch die ostdeutschen Bundesländer bekommen auch weiterhin hohe Transfergelder durch die neue Regelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs. Im nächsten Jahr aber soll jetzt der Solidaritätszuschlag und ein Großteil der EU-Fördergelder wegfallen. Zeitfragenautor Jonas Oxmann ist erst 5 Jahre nach der Wende in Sachsen geboren und fragt sich, warum seine Heimat auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer von öffentlichen Transfergeldern abhängig ist.
Dies ist die Stunde der Wahrheit.
Helmut Kohl wirbt für die Einführung des Solidarpakts. Sein Plan? Die Lohnsteuer soll 1995 in ganz Deutschland angehoben werden. So will er den Aufbau Ost finanzieren.
Und weil es keinen Sinn macht, dem Bürger gegenüberzutreten und zu sagen, wir werden dies und an jedem Punkt schultern, wenn ich Ihnen aufgrund meiner Überzeugung und Kenntnisse sagen muss, für diese Erblast brauchen wir im Jahr 95 die Einnahmenverbesserung. Ohne das ist das nicht zu finanzieren.
1995 ist auch das Jahr, in dem ich in Chemnitz geboren wurde. Aufgewachsen bin ich in einem Vorort. Die Jahre gingen ins Land und jeden Tag bin ich an den leeren Fabriken der Gegend vorbeigelaufen. An ihren Fassaden verblasste der Schriftzug Volkseigen. Für meine Freunde und mich waren das Abenteuerspielplätze. Als Kind habe ich mich natürlich null für die große Diskussion um die Angleichung der Lebensverhältnisse Ost-West interessiert. Seit Beginn der 1990er Jahre ist klar, dass diese nur durch enorme Transferleistungen der alten Bundesrepublik an die Bundesländer im Osten möglich ist. Bald ist dann aber auch klar, die Transferleistungen und der Aufbau Ost überdauern die Ära Kohl mit ihren Slogans von den blühenden Landschaften. Und so erneuern die nachfolgenden Regierungen ihr Versprechen, Hilfspakete für den Osten zu schnüren. Bis heute. Und plötzlich hat mich als Nachwendekind die Geschichte eingeholt. Woran liegt es, dass die sogenannten neuen Bundesländer immer noch auf die Transfergelder angewiesen sind?
Der Aufbau Ost wird noch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.
Ich höre immer wieder, die Wirtschaft im Osten funktioniert nicht. Leerstände und Abwanderung oder von den berühmten Jammer-Ossis. Stereotype, denke ich. Die meisten leeren Fabriken in meiner Heimatstadt sind inzwischen abgerissen. In einer ist jetzt ein Yoga-Studio. Durch diese Klischees werden die Gelder für den Osten häufig hinterfragt. Die Deutsche Welle berichtet 2012:
Ostdeutschland nach dem Fall der Mauer. Die DDR-Industrieanlagen marode, völlig veraltet. Die Innenstädte verwaist und verwummt. Da hilft nur eine Menge Geld, der Solidarpakt. Bis 2019 erhalten die ostdeutschen Bundesländer fast 300 Milliarden Euro zulasten des Westens. Deshalb fordern viele, den Solidarpakt früher zu kündigen.
2019 sollten die Transfers aufhören, der Osten auf eigenen Beinen stehen. Aber in den jüngsten Verhandlungen zu nachfolgenden Unterstützungsprogrammen haben die ostdeutschen Bundesländer hohe finanzielle Zusicherungen erstritten. Ich bin mit Dominik Intelmann verabredet. Er ist Stadtforscher und beschäftigt sich mit der politischen Ökonomie Ostdeutschlands. Er sagt, dass man Ostdeutschland als Teil eines Transferkreislaufes begreifen muss. Was meint er damit?
Also die Transferleistungen für Ostdeutschland, die gibt es seit Anbeginn der Zeitrechnung 1990. Diese Transfers waren sofort notwendig, um eigentlich eine Lebensqualität abzusichern, die aufgrund der Wiedervereinigung erwartet wurde und die aber auch aufgrund der grassierenden Arbeitslosigkeit auch nötig war.
Bei den Transfers geht es also nicht nur um Kommunen in Ostdeutschland. Überproportional viele Menschen sind abhängig von Alimenten. Zum Beispiel von Arbeitslosengeld, von Wohngeld oder BAföG.
Also wenn man den großen Blick auf die Transferabhängigkeit Ostdeutschlands wirft, dann muss man die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, die Rentenversicherung, diese Mechanismen auch noch mit einbeziehen.
Schaue ich mir an, was in Ostdeutschland produziert und gleichzeitig konsumiert wird, sehe ich, dass es eine Lücke gibt, die erst durch Transferleistungen ausgeglichen wird. Diese sogenannte Produktionslücke nimmt aber ab, weil der Osten seit den 90er Jahren einen rasanten wirtschaftlichen Aufstieg erlebt hat.
Also diese Transferabhängigkeit wird nicht vollkommen verschwinden, sondern wird sich ungefähr auf einem Niveau von 14% der Wirtschaftsleistung einpegeln.
Also wie kann es sein, dass man einerseits die Tendenz hat, dass es ein höheres Steueraufkommen gibt, gleichzeitig sagst du, das wird aber stabil bleiben bei 14%. Wie geht denn das zusammen?
Die Transferabhängigkeit Ostdeutschlands bleibt bestehen aufgrund der Eigentumsverhältnisse. Also aufgrund dessen, dass die Transfers nicht ihre eigentliche Intention erreichen, das heißt also die Transferabhängigkeit zu beenden. Und man könnte das bezeichnen als eine Art gläserne Decke. In Ostdeutschland wird zwar produziert, wir haben sehr viele Unternehmen, wie zum Beispiel hier in Leipzig Porsche oder DHL oder BMW, aber diese Unternehmen sind Filialbetriebe westdeutscher Unternehmen. Das heißt also, die wertschöpfungsintensiven Teile, die sind meistens am Konzernsitz konzentriert und dort kommen eben auch die großen Mengen des Steueraufkommens auf.
Geld fließe also nicht nur von West nach Ost, sondern auch von Ost nach West. Auch deshalb, weil Unternehmen die niedrigen Löhne in Ostdeutschland nutzen. Ich rufe Petra Köpping an. Sie ist sächsische Staatsministerin für Integration und sozialen Zusammenhalt. Ostdeutschland heute, das ist auch ihr Thema.
Köpping, guten Morgen.
Warum führen wir die Diskussion denn 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch? Also, wie kommt es zu der Situation, dass Ostdeutschland abhängig ist von öffentlichen Transfergeldern?
Naja, also das eine ist, dass man tatsächlich schon geglaubt hat, dass der Markt das alleine regeln kann. Und den zweiten Aspekt, den man aus meiner Sicht nicht gut eingeschätzt hat, dass eben viele Menschen aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit, die in den 90er Jahren vor allem in Ostdeutschland geherrscht hat, eben Ostdeutschland verlassen haben.
Die SPD-Ministerin hat 2018 ihre Streitschrift mit dem Titel »Integriert doch erstmal uns« veröffentlicht. Sie behauptet, dass auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung keine Chancengleichheit zwischen Ost und West besteht.
Wenn Sie sich das mal angucken, wem das Eigentum in Ostdeutschland gehört, das betrifft nicht nur die großen Städte, sondern eben auch jedes große Gebäude im ländlichen Raum oder in attraktiven Gegenden, wo eben tatsächlich Ostdeutsche damals einfach gar kein Eigenkapital hatten, um eventuell für den Kauf solcher Gebäude Kredite aufzunehmen. Das ist ein Riesenunterschied zum Westen, dass eben in Ostdeutschland viele Menschen kein Vermögen erben.
Dominik Intelmann.
85% des Wertes der privatisierten Unternehmen ist in die Hände westdeutscher Unternehmerinnen gegangen. Ungefähr 10% in die Hände von ausländischen Investoren und ungefähr 5% in ostdeutsche Hände.
Heißt das also, dass der Osten gar nicht allein vom Westen finanziert wird, sondern dass der Osten auch den Westen finanziert?
Wenn ein Hartz-IV-Empfänger in Ostdeutschland vom Jobcenter seine Miete bezahlt bekommt, so ist es eben sehr überdurchschnittlich dann der Fall, dass diese Miete mittels der Überweisung an den Hausbesitzer dann wieder nach Westdeutschland abfließt. Das heißt, dieser Transfermechanismus bedeutet, dass zunächst Mittel nach Ostdeutschland transferiert werden, die aber aufgrund der Eigentumsstrukturen des Konsums wieder nach Westdeutschland zurückfließen.
Mieten, Dividenden, Gewinne. Alte und neue Investitionen, die westdeutsche EigentümerInnen im Osten getätigt haben, kehren systematisch zurück. Steckt der Osten also in einer Transferfalle? Dominik Intelmann sagt, dass ungefähr 40% der Transfers über Ostdeutschland zurück in den Westen gehen. Um da herauszukommen, braucht man große Unternehmen im Osten, meint Petra Köpping. Zusammen mit starken Gewerkschaften könne man eine höhere Tarifbindung erreichen, was die Löhne zwischen Ost und West angleichen würde.
Es gibt nach wie vor einen Lohnunterschied zwischen Ost und West, der bei 700 Euro monatlich im Durchschnitt liegt.
Ostdeutsche Führungskräfte müssten zudem gleichberechtigt werden.
Wir haben ja nun seit vielen Jahren eine Besetzung von Führungspositionen mit Westdeutschen. Und das wissen wir alle, wenn ich eine neue Stelle besetzen möchte, dann spreche ich ja auch Leute an. Und die kennen eben mehr Leute in Westdeutschland. Wir hatten neulich auch eine Besetzung in Sachsen, ich will gar nicht sagen welche. Und wo ich dann gesagt habe, wisst ihr wieder, dass alle Stellen in Westdeutschen besetzt worden sind, guckten mich alle an, ach ja, stimmt ja. Also es ist einfach nicht im Bewusstsein drin.
Und da beginnen wieder die Diskussionen. Ostquote, ja oder nein? Soll es so etwas wie ein Erstkaufsrecht bei lokalen Immobilien für Ostdeutsche geben? Sind DAX-Unternehmen wirklich die einzige Lösung, um höhere Löhne zu bekommen? Wichtig für den Diskurs über die Transferabhängigkeit Ostdeutschlands ist zu bemerken, dass ein Teil der Transfers vor allem westdeutschen EigentümerInnen zugutekommt. Die Nachwendegeneration muss eine gemeinsame Lösung finden, nicht erst in 30 Jahren.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.